Es war ein trauriger Tag gestern, als die Eintracht-Familie erfahren musste, dass unser ehemaliger Spieler und Vizepräsident Bernd Hölzenbein am Montag verstorben ist. Und mit etwas Abstand wollen wir heute in den Tag gehen mit ein paar schönen Momenten um unseren Holz, die Matthias Thoma, der Leiter des Eintracht-Museums, mit uns teilt. Und damit guten Morgen.
Guten Morgen.
Aufstehen mit der Eintracht. Dein Frühstück für die Ohren aus dem Herzen von Europa.
Ich habe das mal Revue passieren lassen. So meine letzte längere Begegnung mit Bernd Hölzenbein war bei dir im Museum, kurz vorm Europa-League-Finale. Wir haben zusammen mit Seppelrode diesen Trailer gedreht. 42 Jahre haben wir gewartet, die beiden Kapitäne der Endspiele zusammen. Da waren schon die Anzeichen seiner Krankheit zu erkennen. Aber trotzdem, auch als er diesen Pokal gesehen hat, dieses typische spitzbübische Bernd Hölzenbein-Lächeln. Also war schon ein Mensch mit sehr viel Hintergründigem, oder?
Ja, das war er sicher. Und ich erinnere mich auch an den Tag, als wir diese Filmaufnahmen gemacht haben. Er war ja auch noch mit beim Europapokalfinal 2022. Bernd hat ja die Eintracht eigentlich sein ganzes Leben lang begleitet. Und das war der zweite internationale Titel. Das war sein letzter großer Auftritt auch für die Eintracht, ja.
Hast du ihn spielen sehen, live spielen sehen?
Nein, ich habe nicht die Gnade der frühen Geburt gehabt. Ich habe ihn nicht live spielen sehen. Aber natürlich auch als jugendlicher Fan ist man immer von Bernd Hölzenbein begleitet. Und ich habe dann eher seine aktive Karriere als Vizepräsident verfolgen können, als junger Mann, als er Vizepräsident wurde und die Eintracht ja aus finsteren Tälern in den Fußball 2000 geführt hat. Und das ist sicher auch noch eine Besonderheit von Bernd Hölzenbein, der als Spieler für die Eintracht ein ganz wichtiger Mensch war, der viele Legenden begründet hat mit Toren, da kommen wir sicher noch dazu, mit Weltmeistertitel, aber der dann auch noch als Funktionär für die Eintracht sehr viel gemacht hat und immer wieder auch ganz persönlich für den Verein eingetreten ist. Manchmal wurde ihm von der Eintracht nicht gedankt.
Ja, und insgesamt war auch diese Funktionärskarriere mit Höhen und Tiefen, ja, auch Abstieg war mit dabei. Aber ich glaube trotzdem, dass er immer als Mensch bei sich geblieben ist. Er hat nie so die Ausschläge gehabt. Ich glaube, es war keiner, der jetzt irgendwie so überbordend nach draußen gegangen ist und auch nicht tief traurig oder total zurückgekehrt, sondern ich glaube auch, dass er wahrscheinlich auch deshalb so viel Sympathien hatte und so eine Anerkennung, weil er eben berechenbar war, beziehungsweise zuverlässig war.
Genau, ich glaube, ja. Er war berechenbar, er war zuverlässig, er war bescheiden, er war sensibel und er war sehr zuverlässig.
Ich habe übrigens einmal spielen sehen im Trikot des FSV Salmrohr. Oh. Die haben Aufstiegsrunde, 86 Aufstiegsrunde zur zweiten Liga gegen Kickers Offenbach gespielt. Klaus Toppmöller hat da auch gespielt, das war auch die letzte Station von ihm als Profi, hat ihn da hingeholt. Er hat da zwar verletzungsbedingt nur ein Spiel machen können, das war gegen Kickers Offenbach, eingewechselt worden bei 0-2. Und dann gab es den Sturm Hölzenbein, Edgar Schmidt und Klaus Toppmöller und die haben Offenbach mit einem 2-2 den Aufstieg verdorben.
Sehr gut.
Gut gemacht.
Sehr gut. Das ist aber auch in Bernd Hölzenbeins Karriere, wenn man sich das durchliest, er kam von Dern zur Eintracht, er hat den DFB-Pokal gewonnen, er hat den Europapokal gewonnen, er wurde Weltmeister, er ist nach dem DFB-Pokalsieg 81 nach Amerika gegangen, Fort Lauderdale Strikers, wir haben ein Trikot von ihm.
Mit Gerd Müller zusammen. Ja.
Genau, und dann spielt er in Salmrohr.
Ja, aber das zeigt auch die Bodenständigkeit.
Das zeugt von der Bodenständigkeit, genau.
Wie hast du ihn sonst erlebt?
Ich habe ihn auch als sehr zuverlässigen Menschen erlebt, ich habe ihn als sehr bescheidenen Menschen erlebt und ich habe ihn als Spaßvogel erlebt. Kein lauter Spaßvogel, aber immer so ein bisschen mit dem Schalk im Nacken und was man sagt, das Schlitzohr war er, glaube ich, auch in der Zeit als Funktionär und als Mitarbeiter von Eintracht Frankfurt. Und du hast gesagt, es war ein trauriger Tag. Man merkt es auch hier im Profi-Camp, viele Mitarbeiterinnen, viele Mitarbeiter sind betroffen, weil sie Bernd noch auch als Kollegen kennen. Er ist ja unter Herbert Bruchhagen dann zurückgekommen, er war Chefscout, er war Markenbotschafter der Eintracht, er hat immer noch für die Eintracht gearbeitet und hatte noch in der Ostkurve sein kleines Büro bis vor 6-7 Jahren, war vormittags immer da, hat sich erkundigt und viele Leute haben ihn einfach noch direkt hier mitgekriegt und miterlebt.
Ja, so direkt so eine Legende als Kollegen, das hat man nicht immer. Das ist dann der Vorteil, wenn man bei Eintracht Frankfurt arbeitet. Dieser Begriff Schlitzohr, der begegnet der ja überall. Ob er jetzt heutzutage noch politisch korrekt ist, weiß ich jetzt nicht. Ist aber auch egal, weil in der Zeit damals wurde er geboren, auch weil er als Spieler so war. Natürlich, das ikonische Tor ist, glaube ich, das im Sitzen gegen Bukarest, aber auch viele andere von diesen 160 Bundesliga-Toren, beziehungsweise über 200 insgesamt.
Genau, genau. Viele von den Toren. Und was er uns auch mal im Museum erzählt hat, man denkt immer, dieses 1971-Spiel Bernd Nickel-Seitfalls hier in Offenbach 2-0 gewonnen. Das andere Tor hat Bernd Hölzenbein gemacht mit einem Übersteiger an einem 29. Mai. Das war sicher Schlitzohr. Wenn du mal dran denkst, dieses Pokalfinale 74, es steht 1-1. Der HSV denkt, er kriegt einen Freistoß, die Eintracht führt schnell aus, Hölzenbein steht da, macht es 2-1. Also er war ein Schlitzer und dieser Elfmeter, der ihn auch Zeit seines Lebens begleitet hat von München, der ihn auch, glaube ich, manchmal ganz schön genervt hat. Aber er hat dann gesagt, wenn der Schiedsrichter pfeift, ist es ein Elfmeter. Der gehört ja auch zur Schlitzohrigkeit dazu.
Er spricht interessanterweise auch sehr ausführlich in der Doku, die wir bei Eintracht TV haben, die große Bernd Hölzenbein-Doku, die ihr dort alle sehen könnt. Ja, auch das, was ihm so widerfahren ist, so nach dem Motto, der Elfmeter war keiner. Schwalbe hat er gesagt, da habe ich mich damals vielleicht im Interview nicht deutlich genug ausgedrückt. Also in Holland ist er jetzt kein Nationalheld, sagen wir mal so. Also das hat ihn schon auch so ein bisschen so umgetrieben, ja, dass er da so, ich würde mal sagen, missverstanden wurde oder praktisch des Betruges bezichtigt wurde.
Ja, und da kommst du auch wieder auf diesen sensiblen Menschen. Also er hat es dann irgendwann, glaube ich, gelernt, mit einem Augenzwinkern zu sehen und zu sagen, es war halt ein Elfmeter, Schiedsrichter hat gepfiffen. Aber dass ihn das eine Zeit lang gewurmt hat, kann ich mir gut vorstellen. Was ja auch so eine nette Geschichte ist, ist nach dem Europapokalsieg 1980 hat er mitgekriegt, dass er ausgewechselt werden sollte. Und da war er stinkesauer. Er sollte beim Europapokalfinale ausgewechselt werden und das ist auch so eine nette Geschichte. Als Rache hat er dann den Europapokal einfach nachts mit nach Hause genommen und Jürgen Gerhardt, der damalige Geschäftsführer der Eintracht, ist auf diesem Bankett rumgerannt, hat gesagt, wo ist der Europapokal? Und es gab eine große Aufregung im Verein, weil man gedacht hat, der Europapokal ist verloren gegangen. Da hat er schöne Aufnahmen mit so einer Super-8-Kamera gemacht, wie sein Sohn da an diesem Europapokal rumklettert und das ist toll.
Er hat den Moment, wie der Pokal abgeholt wird, ja, von einem ja, sehr, sehr aufgelösten Frankfurt. Ich glaube,
Das war Jürgen Gerhardt, genau.
Hat er dann für die Nachwelt erhalten, also auch hier hintergründig, würde ich
genau
sagen. Was hat Bernd Hölzenbein eigentlich für Rückennummer gehabt? Eine feste, weil ich habe ihn in ein paar unterschiedlichen, in der Zeit gab es keine so.
Nein, das war ja damals noch keine Zeit der großen Rückennummern. Ja. Ich glaube, im WM-Endspiel hat er die 17 gehabt, bei der Eintracht hat er die 7 gehabt, aber es war ja damals so, dass auch Grabi nicht automatisch die 10 hatte, auch wenn sich Grabi später als eine 10 gefühlt hätte. Aber die Rückennummern sind ja damals gewechselt immer wieder.
Ja, ich habe auch mit der 6 habe ich auch mal Bilder gesehen. Aber ich frage deshalb genau andere Zeit, weil heutzutage die 14 ist halt Alex Meyer, Punkt. Und wo verorten wir den Holz jetzt? Eine 7, eigentlich eine 7.
Genau,
oder?
Genau. Ja, es ist eine 7, aber genau, es ist die meistgetragene, aber es gab halt keine festen Rückennummern damals.
Position? Mittelstürmer.
Genau.
Aber schon nicht der Brecher, sondern ein sehr, Charlie Körbel hat auch im Interview gesagt, eine wahnsinnig enge Ballführung und aber schon immer dann da, wenn wo halt sein muss.
Genau.
Ja. Also ein erfolgreicher Dribbler, ein Torjäger und auch einer, der vielleicht auch genau deshalb dem schönen Fußball gegenüber sehr zugetan war. Und dadurch hat er wahrscheinlich auch so ein Auge gehabt für die Spieler, die er dann geholt hat, die dann, du hast vorhin gesagt, den Fußball 2000 dann zelebriert haben. Wie hat er diese Mannschaft gebaut?
Ja, der Bernd ist immer nah an der Eintracht dran gewesen. Das hat man, glaube ich, bis zuletzt gemerkt. Er hat sich am Stadion wohlgefühlt, er hat sich bei der Eintracht wohlgefühlt und er ist 1988 zum Vizepräsidenten gewählt worden, in Zeiten, als bei uns Fäuste bei Mitgliederversammlungen geflogen sind. Und die Eintracht gegen den Abstieg spielte, also dieses Relegationsspiel 89. In dieser Zeit waren aber die Verpflichtungen für die Saison 89-90 schon gemacht. Uwe Bein kam zurück, Ralf Falkmaier kam zurück. Bernd Hölzenbein ist eigentlich steht dafür, dass er diese Truppe Ende der 80er Jahre zusammengestellt hat. Damals hat man gesagt, mit Hessen zurück an die Spitze. Ralf Falkmaier, Uwe Bein kommen zurück und er hat dann eine erfolgreiche erfolgreiche Ära bei der Eintracht begründet, die leider nicht gekrönt wurde mit dem Fußball 2000, mit der Niederlage in Rostock, wo es auch viele zeitgenössische Berichte gibt, wie er im Rostocker Ostseestadion minutenlang auf der Tribüne sitzt nach Spielende und das gar nicht fassen kann. Aber er hat die Eintracht über Jahre in den Europapokal gebracht. Und wenn wir immer von den goldenen 90er Jahren sprechen, von 1990 bis 1995, das war nur noch UI-Cup, aber jedes Jahr Europapokal gespielt, das ist auch ein Verdienst von Bernd Hölzenbein, damals als Vizepräsident, später als Manager. Und es ist ihm ja ein bisschen zurückgekommen. Es gab dann den Steuerprozess mit Toni Yeboah und da hat die Eintracht ihn ja schon, da hat er einen schweren Stand gehabt. Zeitweise war Bernd Hölzenbein bei der Eintracht draußen. 1996 hat er als Manager gekündigt. Danach war eises Kälte zwischen der Eintracht und Bernd Hölzenbein. Es ist ein Verdienst vom Heribert Bruchhagen, dass er ihn Anfang der 2000er Jahre wieder zurückgeholt hat als Vorstandsberater und dann als Scout.
Also gab es im Grunde drei Hölzenbeins bei der Eintracht Frankfurt. Den Spieler, den Funktionär, dann den verdienten Mitarbeiter und Berater. Abschließend gefragt, was ist sein Vermächtnis?
Sein Vermächtnis sind für die Eintracht 160 Erstligatore, ein Rekord, der nie gebrochen wurde. Silva hat mehr Tore in der Saison geschossen. Bernd Hölzenbein hat nie die Torjägerkanone gewonnen, was aber auch an Gerd Müller lag. Sein Vermächtnis sind die Pokale, die er mit der Eintracht gewonnen hat. Und sein Vermächtnis ist die Bodenständigkeit, die Nahbarkeit. Und wenn man sagt, die Eintracht ist ein Verein für die Fans und sie ist erlebbar, sie ist anfassbar, dann war Bernd Hölzenbein ein gutes Beispiel dafür. Er hat uns oft im Museum besucht, er hat auch immer wieder Führungen begleitet und er hat mal vor einer Gruppe einen legendären Satz gesagt, diese Begeisterung für den Fußball, die er natürlich genossen hat, die er aber auch immer in die 70er Jahre zurückgebracht hat. Er hat gesagt, in den 70er Jahren waren 10.000 Leute im Stadion, die haben nach 5 Minuten gepfiffen, wenn es 0-0 stand. Und heute sitzt er im Stadion mit 50.000 Leuten und es steht 0-2 und er muss immer noch aufstehen, weil er kein Offenbacher ist. Also diese Begeisterung hat er natürlich genossen. Und ich weiß, 2017 im Olympiastadion gemeinsam mit Grabbi und Charlie Körbel vor der Kurve, als Tankard im Schwarz-Weiß wie Schnee gespielt hat, er hat diese Begeisterung genossen. Aber er hat sie schon auch immer in die Historie gebracht und hat manchmal schon gestaunt, was mittlerweile im Stadion los ist.
Ich glaube, er würde auch am Freitag staunen. Es gibt sicherlich eine große Würdigung im Deutsche Bank Park, Gedenkminute. Wir werden Bilder von ihm sehen. Ja, und dann nehmen wir Abschied beim Spiel gegen den FC Augsburg. Und ich glaube, das werden besondere Momente.
Das werden sicher besondere Momente am Freitag. Gestern wurden schon die Fahnen am Stadion auf Halbmast gesetzt. Es wird eine Gedenkminute geben für Bernd Hölzenbein, die Mannschaft mit Trauerflor spielen. Und zu Im Herzen von Europa werden wir viele, viele Bilder von ihm sehen, die uns wieder den Bernd zurückbringen, das Schlitzohr.
So ist es. Matze, vielen Dank dafür. Und wenn ihr noch mehr bis dahin sehen wollt von Bernd Hölzenbein, er kommt auch sehr viel selbst zu Wort in der großen Bernd Hölzenbein-Doku hier bei uns bei Eintracht TV. In diesem Sinne, habt einen schönen Mittwoch. Wir hören uns Freitag früh wieder. Dann geht's wirklich in Richtung Spiel gegen den FC Augsburg. Dankeschön.
Aufstehen mit der Eintracht ist eine Produktion von Studio 59.